Es ist 19 Uhr. Sie hören Pi Radio. Pi. Und zwar auf 88,4 MHz in Berlin und in Potsdam auf 90. Wir begrüßen auch alle Zuhörer in Hamburg und Halle. Und die nächste Sendung ist von und mit Afri und Veit. Und die Sendung heißt Funkfabrik B.
88,4 Pi Radio.
Hallo, Pi Radio grüßt die Menschen. Sie haben 88,4 erwischt. Vielleicht auch 90,7. Immer Mittwoch und Donnerstag von 19 Uhr bis 6 Uhr früh.
Pi Radio.
Wir sind ein attraktiver Arbeitgeber und ich kann sagen, in manchen Bereichen unseres Hauses kann man all das machen, was man schon immer machen wollte, aber man ist straflos. Zum Beispiel Telekommunikationsüberwachung.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Guten Abend, werte Punkrock-Gemeinde, hier ist Funkfabrik B und auch wir machen, was wir schon immer machen wollten.
Ja, ich finde es gut, dass wir beide die Zeit gefunden haben, jetzt hier im Radio zu sein. Ich habe auf dem Weg hierher gelesen, dass ein Großteil der Deutschen sich vor 2016 fürchtet. Jetzt Frage, Afri, wovor hast du mehr Angst, vor den nächsten 60 Minuten oder vor 2016?
Ich fürchte jede 60 Minuten, als wären es meine letzten.
Das ist eine Einstellung, liebe Hörer. Nehmt euch ein Beispiel an Afri.
84er.
Pack.
I should better be looking for danger. I should better be looking for danger. Yeah. I should better be looking for danger. Dreaming of a perfect life. I should better be looking for danger. In order to survive. I should better be looking for danger to find out what is true. I should better be looking for danger to know just what to do. To know just what to do. Just looking for danger. Smile, you better smile.
liebe Hörer, das Pack hier auf Funkfabrik B auf eurem Hörfunkgerät.
Eigentlich feiern wir ja um diese Jahreszeit immer heimlich Abend. Das ist so die Sendung vor dem Winterfest oder wie das heißt. Aber letzte Woche wurde schon in Leipzig gefeiert. Antifa e.V. hat auch ihr Winterfest, wie das neuerdings heißt, oder eigentlich schon immer, gefeiert. Ja, ein paar kleine Kränze gezündet und so weiter. Was sagst du dazu? Wie fandest du die Weihnachtsfeier, Winterfest-Feier-Dings?
Ich denke, wir brauchen dringend mehr Polizei und wir sollten den Verfassungsschutz stärken.
Gut, dafür wird sich die Gewerkschaft der Antifa wahrscheinlich auch noch kümmern. Also sie ist gut organisiert. Ich habe mir gerade sagen lassen, das Weihnachtsgeld, oder Wintergeld oder wie heißt das, wird dieses Jahr auch ausbezahlt für die Antifaschisten.
Aber nur die im e.V.?
Ja, nur die mit gültigem Antifa-Ausweis. Ja, es war ein gutes Jahr für die Antifa und ein schönes Fest letzten Samstag, fast.
Genau, normalerweise machen wir vor Weihnachten keine thematischen Sendungen, aber da die Luft gerade brennt, haben wir ganz viele Themen heute nochmal aufgegriffen, um das Jahr abzurunden.
Das stimmt eigentlich.
Wir haben Studiogäste aus dem Kiezladen Friedel 54 in Neukölln.
Wir haben die Hanna gleich am Telefon. Was sie genau macht, will ich jetzt noch gar nicht verraten. Es geht aber um Sekt oder Selters. Wir trinken heute auch Sekt oder Selters. Es geht um den aktuell wieder ein bisschen wiederbelebten oder wie auch immer NSU-Prozess.
Jetzt hast du es ja doch verraten.
Ja, aber was Rana macht, da habe ich noch nicht verraten.
Okay,
was
auch sie damit ein zu tun hat. Thema heute. Es gibt einen Kompromiss zum Drugstore in der Potsdamer Straße. Mhm. Und ansonsten das Übliche.
Ja, genau. Also zum Beispiel, was du an Star Wars machst, kannst du uns auch noch erzählen. Ja, vorher nochmal beste Grüße nach Leipzig. Ich hoffe, es geht allen von der Weihnachtsfeier Winterfest ganz gut. Ihr habt's überstanden. Hier ein kleiner Gruß. Ja, Krieg in Leipzig, das war mal. Wir rufen gleich bei der Hanna an und zwar ist sie nämlich Mitglied oder arbeitet auch schon generell seit Jahren und beschäftigt sich mit dem NSU-Prozess und momentan ist sie beim NSU-Untersuchungsausschuss in Erfurt, das liegt in Thüringen. Was sie genau da macht und was sie vor allem zu den aktuellen Ereignissen so denkt, werden wir sie gleich fragen.
Nach dem nächsten Song, Überraschung, liebe Hörer.
Es gibt doch nichts Unästhetischeres als einen Polizisten. Finden Sie nicht auch?
Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland.
Ja, vielen Dank, Mülheim. Asozial waren das, nur mal um die Credits loszuwerden. Ja, man könnte fast meinen, so ein bisschen überschlagen sich die Ereignisse kurz vor Weihnachten. Nämlich letzte Woche ließ die mutmaßliche NSU-Terroristin Beate Schäpe ihre sogenannte Aussage durch ihren Anwalt vor dem Oberlandesgericht in München vortragen. Gestern widersprach dann auch schon ein als einziger Zeuge geladener früherer Bekannter des Trio in einem Punkt. Ja, und weitere Widerlegungen der Aussage von Beate Schäpe lassen wohl auch nicht lange auf sich warten, denn wie heute auch schon wieder per Eilmeldung bekannt geworden ist, sagte der mutmaßliche Terrorhelfer Ralf Wohlleben ebenfalls vor dem Oberlandesgericht in München aus und ja, kommt nun nach, weiß ich auch nicht, 2,5 Jahren doch etwas Bewegung in diesen festgefahrenen NSU-Prozess. Ist das ein Grund für uns, zum Beispiel eine Flasche Sekt auf Beate Schäpe zu öffnen? Das können wir noch rausfinden. Wir haben nämlich jetzt am Telefon die Hanna. Sie hat angefangen bei dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin und beobachtet seit fast 2 Jahren aktiv die NSU-Aufklärungslage. Momentan ist Hanna mitbeteiligt an der Aufklärungs- und Recherchearbeit des Thüringer Untersuchungsausschusses Rechtsterrorismus und Behördenhandeln zusammen mit Dorothea Marx. Hallo Hanna. Grüß dich. Ja, ganz kurz, wie kann man sich denn eure oder auch deine Arbeit bei diesem Aufklärungs- und Rechercheteam vorstellen? Ist es schwierig, an die Infos zu kommen?
Also wir haben so ein bisschen zu kämpfen teilweise, also zum Beispiel im NSU-Prozess gibt es einfach vor allem, es gibt einfach eine Masse an Akten, an Informationen, die dann natürlich auch einfach dann auch schon teilweise sozusagen so überwiegen, dass man dann schon nicht mehr sozusagen das findet, was man dann finden möchte. Auf der anderen Seite haben wir aber eine Schwierigkeit, überhaupt an Informationen zu kommen. Und beispielsweise sind wir ja jetzt im zweiten Untersuchungsausschuss in Thüringen. Das heißt, es sind jetzt einfach schon viele Jahre vergangen und erst jetzt tauchen gerade Fotos auf von den Ermittlungen in Eisenach, wo die zwei Uwe Böhnert und Uwe Mundlos umgekommen sind im Wohnwagen und es muss quasi erst 2 Untersuchungsausschüsse geben, damit dann plötzlich irgendwelche Akten auftauchen, auf die man eigentlich schon Jahre davor gewartet hat.
Kannst du dir das erklären, wie das zustande kommt?
Das ist natürlich, Ja, das ist so ein bisschen, es ist halt ganz schwierig sozusagen jetzt in diesem Prozess darüber zu reden, was nachweisbar ist. Mhm. Aber wir haben ja schon, also der Untersuchungsausschuss in Thüringen, der erste hat ja schon auch ganz klar gesagt, dass es schon auch teilweise einfach um, es geht ja auch um Verschleierung und dass es eben auch nicht jetzt um Einzelversagen geht, sondern auch einfach dann auch schon auch einfach auch ein gewisses Potenzial, ein kriminelles Verhalten quasi auch von Behörden auch einfach möglich ist und auch so war. Und dieses späte Auftauchen, das ist natürlich auch einfach, also es ist für uns dann wahnsinnig schwierig aufzuklären und das dann sozusagen immer dann wieder sozusagen den Schuldigen dann zu finden, warum war das jetzt irgendwie das aus Versehen oder ist es dann halt eben Absicht, das ist immer, das kann man eigentlich nicht mehr auseinanderhalten.
Gibt es denn bisher Konsequenzen für den Thüringer Verfassungsschutz? Also die Linke warf dem Amt ja Demokratiefeindlichkeit vor und tendenziöse Ermittlungen und forderte sogar die Auflösung des Verfassungsschutzes. Jetzt, wo die Linke mit in der Regierung sitzt, gibt es dort neue Entwicklungen?
Also direkt nach dem ersten Untersuchungsausschuss ist eigentlich sozusagen direkt der Schritt passiert, und zwar die Abschaffung der Quellen. Also der Verfassungsschutz darf nicht mehr mit rechten Quellen arbeiten. Die wurden fast komplett abgeschafft. Und einfach, weil sie eine Gefahr darstellen. Und sozusagen, das war sozusagen die allererste Konsequenz, die auch sofort durchgezogen wurde. Und es ist auch so, dass es, also der Untersuchungsausschuss in Thüringen hat so eine gewisse Vorreiterrolle, weil der schon auch die Standards für die anderen Untersuchungsausschüsse relativ hoch gesetzt hat, weil er eben der einzige Untersuchungsausschussbericht ist, der dann eben auch aktiv davon spricht, dass es eben hier nicht nur um Einzelversagen geht von irgendwelchen Behördenmitgliedern, sondern eben, dass es da eben schon einfach nicht nur auch Rassismus, struktureller Rassismus, aber eben auch gewollte Verschleierung. Und dieser Schritt, die Quellen aufzulösen, ist ein sehr, sehr extremer Schritt, weil es gibt überhaupt kein Modell dafür. Also wenn man die Verfassungsschutzquellen weggibt, das hat niemand vorher gemacht und es gibt kein irgendwie Modell, woran man sich da halten kann, was passiert. Und dafür wurden wir auch stark angegriffen. Also Dorothea Marx stand aber also wahnsinnig irgendwie dahinter und also die wurden schon vom Bund auch wahnsinnig angegriffen, dass man sowas nicht machen kann und so weiter, aber die haben das jetzt durchgesetzt.
Und was habt ihr erreicht?
Dass erstmal die Quellen halt, also dass der Verfassungsschutz erstmal einfach nicht mit Quellen arbeiten darf. Das heißt, dass es jetzt einfach einen Bruch gibt. Erstmal so, wie er bisher gearbeitet hat, geht's halt schon mal nicht. Und das ist quasi jetzt sozusagen die sofortige Konsequenz aus dem ersten. Und der zweite, der ist ja jetzt nochmal ganz speziell auch nochmal auf das Behördenhandeln ausgelegt. Und genau, was dann passiert, das bleibt noch abzuwarten.
Ja, kommen wir mal zurück in die Gegenwart. Wie nehmt ihr denn die aktuelle Entwicklung der Aussagen im NSU-Prozess bei eurer Recherchearbeit jetzt auch wahr?
Also wir verfolgen so grundsätzlich die Aussagen schon, sind aber zum größten Teil, also sind teilweise einfach nicht nützlich für die Arbeit im Untersuchungsausschuss, weil der Prozess immer so wahnsinnig darauf konzentriert ist, ob die jetzt angeklagt sind. Und die Untersuchungsausschüsse haben den Vorteil, dass die viel mehr in die Breite gehen können. Die können so das ganze Feld abklappern, auch mit mehr Tätern. Also es geht dann nicht nur um die Angeklagten und eben auch dieses Behördenverhalten untersuchen, was die Prozess eben nicht leisten können.
Also Beate Zschäpe bestreitet ja nun ihre NSU-Mitgliedschaft, sogar in Teilen die Existenz des NSU. Wie glaubwürdig ist das deiner Meinung nach?
Die Aussage ist meiner Meinung nach vor allem eine strategische Aussage. Und sie lenkt natürlich wahnsinnig davon ab. Und es ist ja auch eine wahnsinnige Strategie, sozusagen, also die Schuld auf welche abzuwenden, die einfach verstorben sind und die sich auch in dem Sinne auch gar nicht mehr äußern können. Und ich denke, man muss da vor allem ein bisschen ein Stück weit auch in die Vergangenheit gucken, weil sie hatten ja durchaus, also es gab ja auch einen Grund, warum die zum Beispiel untergetaucht sind. Und zwar, weil sich eben nämlich auch bereits damals, waren die am Thüringer Heimatschutz und da gab es auch schon Strafmaßnahmen. Und die wurden, also diese Vereinigung sollte eigentlich, also die waren schon Strafverfahren, Strafmaßnahmen eingeleitet worden wegen krimineller Vereinigung. Also die haben ja schon damals Gewalttaten verübt oder diese Bombenattrappen hergestellt. Und es gibt da quasi einfach eine andere, nochmal eine größere Vergangenheit. Und dieses Verfahren wurde nämlich einfach eingestellt, von jetzt auf eben. Und das interessantere Frage ist nämlich, warum wurde das eigentlich damals eingestellt? Wer war das, der das eingestellt hat?
Aber das wisst ihr bis jetzt auch noch nicht? Oder was ist, wo hapert es da gerade? An welcher Antwort?
Ja, das ist auf jeden Fall die Aufgabe der Untersuchungsausschüsse, das noch mit rauszukriegen. Und genau, und das ist auf jeden Fall auch Thema des Untersuchungsausschusses. Es geht auch unter anderem in Thüringen später noch um organisierte Kriminalität. Und eben, also sozusagen, wenn man sozusagen auch diese Aussage von Zepe, kann man eben halt dahingehend auch auseinandernehmen, dass es natürlich auf jeden Fall auch, also die hatten ja schon längst ein Verfahren auch wegen krimineller Vereinigung vor dem Untertauchen.
Was muss sich denn deiner Meinung nach ändern, damit eure Arbeit und vor allem auch der Prozess weiter vorangebracht werden kann?
Da gibt es mehrere Punkte, aber vielleicht sage ich doch gerade noch mal kurz was zu dieser Aussage von der Zepe, weil die Dimension ja auch noch mal ein bisschen eine andere ist. Und zwar, also es ist ja einerseits voll total erstaunlich, dass die Nebenklage überhaupt keine Fragen, werden ja gar keine Fragen zugelassen. Das ist ja auch eine interessante Entwicklung des Verfahrens an sich. Und andererseits ist es halt für die Opfer unglaublich schlimm, wenn so eine Plattform auf einmal da ist. Und die Opfer wurden ja total zerschmäßt. Also die wurden rassistisch angegangen danach, und die Familien wurden ja kaputt gemacht. Die wurden ja richtig durch strukturellen Rassismus, also wurden die Familien ja teilweise einfach kaputt gemacht. Und im Prozess selber finden die keinen Ort. Also immer wenn sie sozusagen dann, wenn die Familienangehörigen auf vor Gericht stehen und aussagen dürfen, und wenn sie dann dazu was sagen wollen, wie es ihnen eigentlich auch ergangen ist und was überhaupt passiert ist, ich meine, das ist ja auch ein wichtiger Anklagepunkt eigentlich, nämlich dass die Behörden hier eben auch versagt haben, werden die unterbrochen und es wird darauf gesagt, ihr müsst jetzt nur bei der Sache bleiben. Und dann gibt es eben auf dieser anderen Seite diese riesige Plattform für diese Aussage von der Beate Zepe, wo die noch nicht mal einen Bezug nimmt auf ihre politische Einstellung, was für die Opfer einfach wahnsinnig schlimm ist. Und jetzt zurück quasi zu deiner Frage, was muss ich ändern? Das ist echt vertrackt, weil es so ein Riesenkomplex ist, aber zum einen denke ich, es ist ganz wichtig, irgendwie hat sich das so rauskristallisiert, dass wir irgendwie Whistleblower brauchen, um den Fall aufzuklären auch. Also sei es von den Behörden oder sei es von den Nazis, es braucht Leute, die auspacken. So mit der Chips-Aussage und Wohlleben können wir jetzt einfach nicht so viel anfangen, die machen das eher strategisch. Und vor allem ist halt wichtig, dass es gibt ja Whistleblower in dem Prozess, und denen geht es einfach schlecht. Also so gerade bei dem Chorgeist, der eben so vorherrscht in so Behörden, die sind sozusagen jetzt fertig. Also die haben jetzt einfach keine Chance mehr. Und ich denke, einerseits, wenn wir wirklich wissen wollen, was passiert, muss man natürlich auch einfach mal eine Basis schaffen und sagen, brauchen wir einen Whistleblower-Schutz. Dann brauchen wir natürlich sowas, also geschwärzte Akten, mit sowas kann man nichts anfangen. Also eigentlich müsste es sozusagen das Parlament entscheiden, was überhaupt als geheim eingestuft werden kann oder soll. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass einfach wieder ermittelt wird, dass die Ermittlungsbeschränkung aufgehoben wird und überhaupt wieder Ermittlungen in Gang kommen und auch nicht nur sozusagen die Ermittlungen, die sich dann auf die Angeklagten, die fünf Angeklagten im Prozess beziehen, sondern eben einfach viel tiefgreifender gehen. Ich denke, das ist eigentlich das Wichtigste, dass halt vieles einfach nicht richtig ermittelt wurde oder da überall es gehakt hat. Aber das Wichtige wäre dann quasi, dass es nicht dieselben Leute nochmal tun.
Wow, ja, das hast du gut und schön erklärt. Ja, vielen Dank, Rana. Wo kann man denn eure Arbeit mitverfolgen?
Also in Thüringen auf jeden Fall die Seite von der Katharina König, die Haskala-Seite, ist da sehr gut. Genau, ich glaube, die ist immer sehr explizit auf Thüringen auch noch ausgerichtet. Und natürlich diverse andere Seiten auf jeden Fall auch. Aber zum Beispiel NSU Watch wird quasi bei uns ein bisschen durch Katharina König ersetzt.
Ah ja, okay. Ja, vielen Dank, Rana. Das war Rana. Sie ist mitbeteiligt an der Aufklärungs- und Recherchearbeit des Thüringer Untersuchungsausschusses über die NSU-Aufklärungslage. Vielen Dank.
In jedem Provinznest gibt es ein paar Kneipen, die irgendwas mit Deutschheimat oder Adler heißen. An ihren Theken sitzen überall dieselben Hurensöhne. Sie fordern sowas wie den Volksentscheid auf Bundesebene. Du musst ein Deutscher sein, wenn du in diese Kneipen gehst. Und immer zu betonen, dass es den Deutschen scheiße geht. Sie würden überfremdet, weil Flüchtlinge kämen, die alle kriminell sind und sich nicht benehmen. Es wär so schrecklich, denn Oma, ihre Rente fällt nun angeblich irgendwelchen Roma in die Hände. Und aufgrund inländerfeindlicher Familienpolitik wünscht man sich Eva Herrmann oder gleich Hitler zurück. Zwischen Schnaps und Bier wird der Hass geschürt, der sich auf jeden Fall mit einem Knall entladen wird. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen, doch morgen haben sie Sprengstoff und scharfe Pistolen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land. In jeder Stadt gibt es ein paar elendige Nazis, die versuchen ihren Gegnern das Leben schwer zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn ständig vor der Tür Kameraden auf dich warten und dich terrorisieren. Ich erinnere mich bis heute, das Klirren der Scheiben gemischt mit schrillen Schreien riss mich aus den Träumen. Ich war mir sicher, dass sie diesmal in der Wohnung sind. Stieg aus dem Fenster, um über den Balkon zu fliehen. In Todesangst saß ich auf dem Giebel. Den Griechen haben sie gejagt und gestiefelt. Sie hatten vor der Tür gewartet, diese Schweine. Und als die Haustür aufging, hagelte es Steine. Sie haben unseren Tod in Kauf genommen. Nur durch ein Wunder sind die Jungs da nochmal rausgekommen. Aber nächstes Mal könnte das anders ausgehen. Ich beschloss, in eine andere Stadt umzuziehen.
Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Jeder kennt einen, der von Verschwörung schwadroniert. Und der weiß, wer die Medien und Börsen kontrolliert. Dem es leicht fällt, die Welt in Gut und Böse zu sortieren. Und der kennt auch immer eine simple Lösung des Problems. Zu Verschwörungstheorien gehören Vernichtungsfantasien. Sie können sagen, was sie wollen, sie sind schlicht Antisemiten. All die Pseudo-Gesellschaftskritiker, die Elsässer, KenFM, Weltverbesserer. Nichts als Hetzer in deutscher Tradition, die den Holocaust nicht leugnen, sie deuten ihn um. Die Nazis von heute sind friedensbewegt. Und sie sind sehr um Palästina bemüht, sie sind tierlieb, doch sie wollen Kinderschänder lynchen. Und sie wissen, dass die Chefs der Welt im Hinterzimmer sitzen. Man kann und darf mit diesen Leuten gar nicht mehr reden. Es sollte nur noch darum gehen, ihnen das Handwerk zu legen. Und Günter Grass schreibt ein neues Gedicht.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und Max Damage landet nen Hit.
Und Beate Zschäpe hört YouTube.
Und aus dem Jenseits lacht Jürgen Möllemann. Und der Holger Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Und Max Mustermann zündet ein Flüchtlingsheim an. Deutschland, Deutschland, du tüchtiges Land.
Nee, liebe Hörer hier auf Funkfabrik B.
Nee, ey.
Manchmal ist der Techniker so gewitzt, dass er das letzte Wort aus dem Off noch mit auf die Sendung lässt.
Er weiß, wie er es macht.
Ja. Also, liebe Hörer, wer aufmerksam die letzten 10 Jahre Funkfabrik B verfolgt hat, wird merken, das war das erste Mal, dass wir Hip-Hop gespielt haben. wir müssen alle halbe Stunde regelmäßig informieren, deswegen gleich nach dem nächsten Song folgenden News. Plagiatsvorwürfe, die Nazis fordern die AfD auf, sich endlich mal selber was einfallen zu lassen. 75% der Grundschüler glauben, Flüchtlinge seien Bewohner von Fluchtland. Und Sensation, Koblenzer Wissenschaftler erfindet das Rad neu.
Und jetzt was für unsere Freunde. Fraktus.
Auf meinem einsamen Stern bin ich schwer zu erreichen. Kein Funkspruch kommt durch. Und kein Lebenszeichen in meinem Nebel des Grauens holt die Angst mich ein. Plötzlich ein Signal. Ich bin nicht allein, eine Botschaft kommt rein. Glas geht mir der Sauerstoff aus. Plötzlich höre ich Stimmen. Endlich komm ich nach Haus. Meine Freunde holen mich raus.
Freunde sind Friends und Friends sind Freunde. Freunde sind Friends, du musst sie liken. Zeige ihnen dein Smiley-Icon. Zusammen, together, für immer, forever. Wie Thorsten, Dicky und Bernd. Freunde sind Friends.
Liebe Hörer hier auf Funkfabrik B, wer dachte, wir können euch mit Hip-Hop schocken? Wir haben auch Fraktus.
Das erste Mal in 10 Jahren, dass wir Fraktus spielen, obwohl es sie ja schon so lange gibt.
Funkfabrik B, Nachrichten.
Mars. Das liegt im Weltall. NASA-Rover fotografiert katzenähnliches Objekt. Ein NASA-Rover hat bei der Ausführung seiner Arbeiten auf dem Mars ein eigenartiges Gebilde aufgenommen. Das fotografierte Objekt sieht so ähnlich aus wie die Statue einer sitzenden Katze. Man könnte sogar meinen, dass bei der Katze Nase und Augen zu sehen sind. Natürlich ist dies weder ein lebendes Geschöpf noch ein künstlich geschaffenes Ding. Das NASA-Rover hat nun einen eigenartigen geformten Stein aufgenommen.
Hashtag Pray for Paris. Paris Hilton-Fans machten sich wegen Hashtag Sorgen um It-Girl. Nach den Attentaten in Paris machte im Internet schnell der Hashtag Pray for Paris die Runde. Fans des It-Girls Paris Hilton bezogen dies jedoch auf den Star und machten sich Sorgen, dass diese gestorben sei. Über die unwissenden User wird nun gespottet und ihre Tweets wie Did Paris Hilton die or something werden bloßgestellt.
Neue Thesen zum imperialen Todesstern. Kosten und Auswirkungen seiner Zerstörung. In den USA hat Zachary Feinstein, ein Professor für Finanzsteuerung, seine eigene Rechnung aufgestellt, um den finanziellen Aufwand für den Bau eines Todessterns für die Menschheit zu schätzen. Auch hat er ermittelt, welche finanziellen Auswirkungen seine Zerstörung auf das Imperium gehabt haben muss. Seine Rechnung hat ergeben, dass der Bau 193 Trillionen US-Dollar gekostet hätte. Das wäre machbar, würde das Bruttoinlandsprodukt der gesamten Erde bei 4,6 Trilliarden Dollar liegen. 2013 lag es aber nur bei ca. 75 Billionen Dollar. Ein Todesstern könnte sich die Welt somit nicht leisten. Zudem ist Professor Feinstein aufgrund seiner Einschätzung des imperialen Finanzsystems der Meinung, dass der Todesstern vom Großteil der imperialen Banken finanziert wurde und diese deshalb bei der Zerstörung einen desaströsen Bankencrash im Wert von 515 Trillionen Dollar verursacht haben dürften.
Ja, das waren die Nachrichten aus der Nachrichtenredaktion. Viel Stoff für Verschwörungstheoretiker, wieder frisch geliefert von Funkfabrik B.
88.4 P-Radio.
Klangqualität.
Weihnachten, was verbinden Sie mit Weihnachten?
Das fühlt sich für uns wie jeder andere Tag. Wir essen schön, wir trinken was
dann gucken wir Fernsehen und dann gehen wir ins Bett und dann wird richtig gepumst.
Ein bisschen Anarchie, ein bisschen Parodie und viel zu wenig Empathie. Die geschmeidige Stunde Funkfabrik B mit Afri und Veit.
Ja, übrigens, unsere Nachrichtenredaktion ist auch tätig im Kiezladen in der Friedestraße 54. Was die da machen, können sie uns gleich nochmal sagen, wenn sie zurück den weiten Weg aus der Nachrichtenredaktion her ins Studio 1 geschaffen haben.
Den langen Flur hinunter.
Ja, ansonsten haben wir auch ein bisschen Krieg zurzeit, habe ich festgestellt. Also erzählt man sich. Was halten wir davon, Afri?
Meinst du jetzt den PR-Krieg auf Twitter oder Dinge im realen Leben?
Alles. Also wo hast du gerade das Gefühl, es herrscht Krieg? Ganz einfach nur so.
Also da ich den ganzen Tag vorm Rechner sitze, würde ich sagen, Weihnachten fällt aus, wir feiern Star Wars.
Sehr schön. ja, und auch Star Wars hat ja auch ein bisschen was mit Krieg zu tun und darüber haben die Dreipunktbande ein Lied gemacht. Das war die Dreipunktbande.
Von Schallplatte.
Von damals, so jetzt auch nicht mehr existent. Ja.
Nicht mehr existent, so kurzlebig ist Punk, ne? Aber man muss sagen, die Dreipunktbande ist eigentlich für mich persönlich einer der größten Sterne am Berliner Punkerhimmel in den letzten Jahrzehnten gewesen.
Aber ich habe gemerkt, du wolltest Easy Royce sagen, ja. Ist mir nicht entgangen, dem aufmerksamen Hörer auch nicht. Ja, aber ist ein Stichwort. Easy Royce bringen nächsten Monat eine neue Scheibe raus.
Ja,
diesen,
auf jeden Fall der,
sagt der Techniker.
Techniker sagt diesen Monat. Ich sage, das wird dann der neue Stern am Punkerhimmel für die nächsten 10 Jahre.
Also ich habe keine Angst vor 2016, weil jetzt dieses Jahr noch die Easy Royce rauskommen. Ja, ist die Reus. Und drei Punkte.
Auf Funkfabrik B. Zurück zum Thema. Wir haben zwei Studiogäste. Hallo.
Hallo.
Ihr kommt aus dem Kiezladen in der Friedelstraße 54 in Neukölln. Ich stelle euch kurz vor, denn ihr habt eine Kündigung erhalten für eure Gewerberäume. Ihr streitet euch in eurer Hausgemeinschaft schon seit einigen Jahren mal mehr, mal weniger erfolgreich mit der Wiener Zeittech Immo Invest GmbH. Und jetzt ist es geschehen, die Gewerberäume wurden gekündigt.
Da muss man vielleicht kurz unterscheiden. Es gibt einmal das Haus und die Gemeinschaft. Das sind einfach wehrhafte Mieter, kann man sagen. Ja. Und dazu gibt es noch den Kiezladen und der wird einfach betrieben von den Gruppen, die den Raum nutzen. Von daher sind das zwei voneinander getrennte Projekte quasi, die aber natürlich solidarisch sich aufeinander beziehen. Und genau, wir als Kiezladen haben jetzt die Kündigung erhalten zum 30.04.2016, aber sehen das gar nicht ein.
Schön, dass du das so sagst. Ich stolper tatsächlich das erste Mal über so einen Fall, dass es sich um Gewerberäume geht. Ne? Bei Wohnraum hat man natürlich doch nicht unbedingt schöne Rechte, aber auch noch relativ solide Rechte, sage ich mal. Wenn man da gekündigt wurde, hat man noch viel mehr Möglichkeiten, sich zu wehren. Aber bei so einem Gewerberaum, wenn der fristgerecht nach 6 Monaten gekündigt wird, was sind eure Möglichkeiten da jetzt?
Also juristisch haben wir, wie du ja schon meintest, gar keine Möglichkeiten. Das ist eine ganz einfache Sache. Es ist unser Vertrag ist jederzeit kündbar, beidseitig, eben mit diesen 6 Monaten Frist. Das haben die gemacht und juristisch ist für uns da nichts zu holen. Dementsprechend müssen wir eben auf anderen Wegen ein bisschen Rabatz machen.
Aber wenn man das quasi ins Positive umkehrt und sagt, wir haben gesehen, dass selbst bei einer Kündigung, die rechtlich quasi einwandfrei abläuft, 800 Leute irgendwie auf eine Demo gehen oder sich in anderer Form halt vernetzen, dass man da durchaus doch Widerwillen erfährt, dass wir aus diesen Räumen gekickt werden so und das dann eine relativ geringe Rolle eher spielt, ob wir jetzt irgendwie ein Gewerberaum sind oder so, sondern wir betrachten uns irgendwie als unkommerzieller Kiezladen, der verschiedenste Projekte beherbergt so und da hat man gesehen, dass die Leute ziemlich angepisst sind darüber, dass da quasi gerade einiges passiert so. Also in der Ecke ist das ja eh ziemlich aktiv betroffen davon.
Ihr habt am 5.12. war das eure Demo? 800 Leute waren da, ja?
Ich habe einen kleinen Schnipsel mit, um mal so ein bisschen
einzuhören
und ein bisschen Gefühl zu bekommen.
Und die 800 Leute, die heute hier auf der Straße sind, sind nur ein Anfang. Am 30.04.2016, schreibt es euch in eure Kalender, gehen wir wieder im Wedding zu Tausenden auf die Straße gegen die unsoziale und rassistische Politik dieser Stadt. Und für den 30.04. soll zudem angekündigt werden, dass die Friede geräumt werden soll. Wir scheißen auf eure Bescheide, gemeinsam auf die Straße, organized, jeden Tag die Fresse aufmachen.
Ja, war ganz schön was los, wie das jetzt so im Radio reißerisch zusammengeschnitten
klingt. Die Stimmung ist gut und solidarisch.
Ja, auf jeden Fall. Also auf der Demo hat man ja gesehen, bis zu 800 Leuten, so, die klar gesagt haben, keine Räumung oder keine Kündigung der Friedel, aber auch keine Verdrängung, egal ob in Neukölln, im Wedding, also in Friedrichshain, also von da überall herkamen, waren Projekte am Start und ja, waren auf jeden Fall ein guter erster Schritt.
Also man kann sagen, wir haben so in Runde 1 versucht, irgendwie klar zu machen erstmal, dass wir eine Kündigung erhalten haben, weil das jetzt alles auch, wir haben ein halbes Jahr Zeit effektiv, um uns da irgendwie vor zu schützen, beziehungsweise Druck aufzubauen, dass das nicht passiert, beziehungsweise wir uns auch konsequent weigern werden, diesen Raum zu verlassen oder herzugeben und dass man da relativ gut gesehen hat, dass das Anklang findet so im Kiez.
Ihr hattet ja schon gesagt, es gibt auch noch die Hausgemeinschaft der Mietparteien quasi. Was bedeutet das für die? Ihnen fällt ja quasi ein Raum weg?
Genau. Also die Hausgemeinschaft ist unglaublich solidarisch mit uns und ist auch ziemlich angepisst wegen der Kündigung. Der Laden hat den Kampf von der Hausgemeinschaft von Anfang an solidarisch unterstützt. Wir haben unsere Räume zur Verfügung gestellt. Wir haben all unsere Infrastruktur, unser Netzwerk dafür genutzt, irgendwie diesen Kampf zu pushen. Und ja, diese Kündigung ist eindeutig als eine Maßnahme in diesem gesamten Kampf von den Nutzerinnen und BewohnerInnen des Hauses gegen die C-Tech zu werten.
Guckt vielleicht auch nochmal auf der Internetseite vorbei. Es gibt diese C-Tech Imo Invest GmbH, die hat ein Gerüst da vorgestellt und seit einem Dreivierteljahr finden da, glaube ich, keine Bauarbeiten statt. Das heißt, wir haben die ganze Zeit dieses scheiß Gerüst vor unserer Tür stehen, wo nichts passiert. Gott sei Dank. Und ich wollte nochmal anmerken, dass das, glaube ich, auch als infrastrukturell, oder als Angriff auf die Infrastruktur des Hauses zu sehen ist. So, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, aber dass da schon ein Hintergedanke zu vermuten ist, dass sie irgendwie die rebellische Mieterschaft erstmal diesen Kontaktpunkt überhaupt, wo man sich irgendwie kontaktieren kann, wo finden die Leute überhaupt einen Punkt, wo man zusammenkommen kann und irgendwie sich dagegen wehren kann. So. Und der wird damit auf jeden Fall effektiv genommen. So.
Was haltet ihr vom kommunalen Vorverkaufsrecht? Sollte man den Wiener Investoren das Haus einfach entziehen?
Ich glaube, das sehr punktuell kann man damit vielleicht irgendwie Felder abmildern, aber ich glaube, wir sehen uns da als Betroffene von einem riesengroßen Prozess und das ist, glaube ich, keine Abhilfe, wenn jetzt die Kommune sagt, wir kaufen da irgendwie Flächen, wo es dann zu extremen Widerständen kommt, aber auf der anderen Seite können sich so halt nicht alle schützen. Also ja, das ist, glaube ich, ein...
Also für uns wäre es natürlich eine sehr elegante Lösung, sage ich jetzt mal, aber ne, es wäre ja auch eben unfair gegenüber den vielen anderen, die bei uns im Kiez oder generell in ganz Nordneukölln gerade von derselben Scheiße betroffen sind und eben ihre Kämpfe, wenn sie denn geführt werden, allein oder vereinzelt führen und eben jetzt nicht dieses mediale und kämpferische Echo genau dazu haben. Aber ja, freuen würden wir uns. Also wenn irgendwer von der Bezirksversammlung Neukölln zuhört, macht mal.
Kaufen, kaufen, kaufen. Kauft den Kiez. Ja, schön, dass ihr da wart. Abschließend, wie kann man euch unterstützen als Hörer und Hörerinnen?
Oder Punk.
Hunde.
Also unterstützen kann man uns auf ganz viele Arten und Weisen. Bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden so. Wir haben unseren Blog friedel54.noblogs.org. Wir sind auch bei diesem Fratzenbuch und bei diesem Twitter oder wie das heißt, beides Kiezladen F54. Kommt auf unsere Aktion, zeigt euch in solidarisch, wie es euch am besten in den Kram passt, hängt unsere Sachen aus, verbreitet die Message oder geht nachts mal spazieren. Also wir freuen uns über jede Art von Support, über jede Art von Solidarität, egal wie groß, wie klein, in welcher Art und Weise. So, weil im Endeffekt werden wir das Ding nur wuppen, wenn wirklich so eine breite Masse an unterschiedlichsten Menschen und Strukturen einfach klar und deutlich sagt, ey, haben wir keinen Bock drauf, es reicht. So, C-Tech, fuck off.
Richtig, alle anderen Firmen auch und auf allen Ebenen.
Wann ist der nächste Punkrock-Tresen?
Gute Frage.
Der ist immer am zweiten Mittwoch im Monat. Also der nächste ist, am zweiten Mittwoch im Januar.
Ja, und da laufen dann so Hits wie jene hier. Ihr werdet das alle kennen,
bitte. Die wir euch mitgebracht haben.
Genau, ja, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Erkannten und alle ziemlich scheiße fanden, hatten wir das Wichtigste kapiert. Denn solange wir noch kriechen können,
kriegen, so scheißen wir gemeinsam auf die Welt. Schmerzen mit Bummel vertreiben, für immer Schock besoffen bleiben, der nächste Kasten ist schon kalt gestellt. Einem Körper, der gesund ist, dem genügt ein leerer Geist. Wir trinken mit der Alkoholgewinn. Auch wenn wir nur Statisten sind, in einem Film, der ständig reißt. Wir halten unsere Fahne in den Wind.
Liebe Hörer, hier auf Funkfabrik B, jetzt habe ich fast unseren Sendenamen vergessen. Welcher Song könnte eine steilere Vorlage für die Potze, News zur Potze und zum Drugstore geben als Filmriss von Knochenfabrik? Es gibt News aus dem Drugstore und den Räumlichkeiten. Es gibt einen Kompromiss. Es gibt eine Vertragsverlängerung ohne Mieterhöhung für die nächsten 2 Jahre. Aber ein Kompromiss hat auch immer eine negative Seite, ne? Es gibt weniger Platz für Kinderveranstaltungen. Wie das jetzt genau vor Ort aussieht, habe ich nicht verstanden. Es gibt auf jeden Fall weniger
Nachwuchspunks,
Hip-Hop, Tanz und Billard für Kinder von 6 bis 14.
Echt? Kinder können auch schon Billard spielen.
Ich wusste gar nicht, dass die der Kinder in die Potze reinlassen, aber ne? Also ich mache ja Radio auch, um mich selber zu bilden, ne? Und reiche das gerne auch an die Hörerschaft weiter.
Ja, Mann, die Sendung ist gleich zu Ende. Wir müssen eine kurze Unterbrechung machen. Es wird kalt und wir wünschen unseren Hörern, Menschen und Punks nur das Beste. Deswegen hier eine kleine Botschaft an genau jene.
Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit, Senior.
Ja, zieht euch warm an, es wird kalt.
Lass mal noch ein bisschen im Hintergrund laufen. Ja, Gesundheit, liebe Hörer und Hörerinnen. Was wir jetzt in den letzten 5 Minuten unterbringen, ist das, was wir in den Rest der Sendung nicht geschafft haben. Also geht's weiter mit unserem Sammelheft im Radio, im Hörfunkformat.
Ja, genau. Wir machen jetzt noch ein bisschen Gesundheit zu Ende. Und ja, Gesundheitstipps wäre auch mal wieder was fürs nächste Jahr.
Merken wir uns.
Aber ja, du hast...
Keine Angst vor 2016?
Wir müssen erstmal eine Sache wenigstens zu Ende bringen in unserem Leben, und zwar jene Rubrik.
Der On-On-On Starschnitt. Der On-On-On Starschnitt.
Wenn ihr auch gerade vor dem Hörfunkgerät gesessen habt und dachtet, what the fuck, das war der On-On-On Starschnitt. Ihr müsst die 2 Sekunden mitschneiden auf eurem Tape-Deck. Habt ihr hoffentlich gerade gemacht und... In der nächsten Sendung gibt's die nächsten 2 Sekunden und nach...
Also ich kann nur nochmal, wollen wir nochmal die Chance geben?
Okay.
Der On-On-On Starschnitt. Der On-On-On Starschnitt.
Das klang fast so, als wäre das Lied schon durch.
Ja, aber da geht's noch ungefähr bald weiter.
Was macht denn dein Computer?
Was macht denn der ja, ich glaube, der Computer will nach Hause.
Wir sind durch. Unsere neuen, unsere guten Vorsätze fürs neue Jahr sind eine Fernsehsendung.
Stimmt. Ja, wir werden 2016 miterleben. Und 10 Jahre Funkfabrik, ja, wir werden auf uns
groß feiern und euch dazu einladen.
Gut, noch was? Das sind die letzten Worte für 2015.
Das ist schon, hat schon eine historische Bedeutung, ne? Also wir können jetzt noch kurz Geschichte schreiben.
Warum denn Angst vor 2016?
Habe ich heute im Fernsehen.
Boah, hast du nicht Funkfabrik gehört die letzten Stunde?
Ja.
Ja, aber da gab es nicht keinen Grund dazu, vor 2016 glaub, Angst zu haben.
Ja, ich glaube, das war auch die Message von uns.
Ja, von euch, aber ihr quatscht darüber, man soll darüber Angst haben. Oder
das wollen die Leute wollen, dass wir Angst haben. Weißt du, die Leute.
Die Leute.
Die da draußen.
Genau, ja, danke, Afri, dass du hier warst.
Okay. Und danke, Ost.
Ich hab keine Angst. Bitte.
Danke an die Friedel, danke an Hanna.
Wir haben alle keine Angst.
Danke an die Potze.
Und die Friedel hat auch keine Angst, sagen sie. Und ach so, was wir ja auch noch sagen wollten, Witze über Bachmann haben sich ausgelutzt.
Control yourself. Hey baby, you better twist it. Once you forget your affection.